Heute lese ich einen Auszug aus Drachennacht, Teil 1 der Blood Dragon Trilogie, geschrieben von Kira Meder. Die Archäologin Eliza ist fasziniert von den Legenden rund um den historischen Dracula, Vlad Tepes, und dessen Brüder Mircea und Radu. Sie erhält den Auftrag, in Rumänien nach den Ursprüngen der Dracula-Legende zu forschen, und trifft dabei auf einen Nachfahren Vlad Tepes, Viktor Dracul. In Visionen sieht sie immer wieder sich selbst, zur Zeit Vlad Tepes, leidenschaftlich verbunden mit dessen Bruder Mircea, dem Viktor bis aufs Haar gleicht. Eliza ist zunehmend verwirrt, da sie sich sowohl zu Mircea als auch zu Viktor hingezogen fühlt und kann kaum noch zwischen Visionen und Realität unterscheiden. Doch in den eng verknüpften Schicksalen der drei Brüder, die einem alten und mächtigen Geschlecht von Drachen angehören, spielt Eliza eine wichtige Rolle, denn sie ist die Wiedergeburt der Frau, um die Mircea und Dracula einst kämpften. Dracula wurde damals über Elizas Verlust wahnsinnig, weswegen seine Brüder sich gegen ihn wandten und ihn einsperrten. Doch nun, Jahrhunderte später, ist Dracula wieder frei und sinnt auf Rache. Prolog. Cesina schlug die Augen auf. Irgendetwas hatte sie geweckt. Sie schob die Daunendecke zur Seite und setzte sich auf. Angestrengt starrte sie in die Dunkelheit ihres Schlafzimmers und lauschte. Lange Zeit war es nur der eigene Atem und ihr Herzschlag, den sie hörte. Er pochte in ihrem Kopf und schien dort wieder zu hallen. Fast glaubte sie, sich das ferne Geräusch nur eingebildet zu haben, aber dann ertönte es wieder. Ein Knirschen, gefolgt von einem Grollen. In einer fließenden Bewegung sprang sie aus dem Bett und lief zum Fenster. Sie riss den Vorhang zur Seite und blickte zu der alten Ruine, die entfernt auf einem Hügel lag. Bald würde Vollmond sein. Das Tal war im Licht des fast vollen Mondes gut zu erkennen, ebenso wie die gezackten Umrisse des halb zerfallenen Gemäuers. Cesina kniff die Augen zusammen. Sie kannte die Silhouette gut. Seit ihrer Kindheit stand ihr die Ruine Tag und Nacht vor Augen, aber jetzt störte sie etwas an diesem Anblick. Irgendetwas war falsch. Eine dunkle Ahnung machte sich breit und Cesina klammerte die Finger an das Fensterbrett. Sie stand so nah am Fensterglas, dass ihr Atem darauf beschlug. Hastig wischte sie ihn weg und musterte die Burgruine. Es war der oberste Burgturm. Eine Veränderung daran ließ sie stutzen. Sie hielt den Atem an. Etwas bewegte sich auf dem Gemäuer, etwas Großes. Ein schwarzer Schemen hob und senkte sich, um sich schließlich zu entfalten. Ein riesiger Flügel, der sich vor dem blassen Mondlicht abhob. Ein zweiter folgte. Die Gestalt, zu der diese Schemen gehörten, kauerte sich auf dem Burgturm zusammen. Dann, mit einem mächtigen Satz, stieß sie sich ab, und für den Bruchteil einer Sekunde erkannte Cesina die gewaltigen Ausmaße des Wesens, ehe es mit seinen Flügeln schlug und zwischen den nahen Berggipfeln verschwand. Cesina verharrte einen Moment, gefangen in Schreck und Überraschung. Dann hastete sie zu ihrem Schrank und holte das Mobiltelefon heraus, das ausschließlich für diese Zwecke angeschafft worden war. Sie wählte eine Kurzwahltaste und starrte dabei noch immer in Richtung Fenster, als könnte der dunkle Schatten direkt davor wieder auftauchen. Es klingelte einmal, und dann meldete sich eine tiefe Stimme. »Ja?« Cesina zögerte. Der dunkle Schatten schwang sich vor ihrem inneren Auge noch einmal in die Luft und schien mit nur einem Flügelschlag Unheil zu verkünden. »Er ist zurück«, hauchte sie schließlich. »Der Drache ist in die rumänischen Karpaten zurückgekehrt.« Kapitel 2. Eliza schob die Decke beiseite und stand auf. Irgendjemand hatte ihr ein leichtes Nachthemd angezogen, und sie verbat sich den Gedanken, wer das gewesen sein mochte. Ihre Kleidung lag zusammengefaltet auf einem Stuhl, die derben Wanderstiefel standen davor. Hastig zog sie sich an und ging zum Fenster. Am Abend wollte er sie noch einmal befragen. Eliza wusste nicht, wo sich sein Wohnsitz befand, aber je nachdem, wie weit die Grotte entfernt war, hatte sie nun viel Zeit oder wenig. Eliza öffnete das Fenster und lehnte sich hinaus, um so viel wie möglich von der Umgebung zu sehen. Sie musste zur Grotte zurück. Sie konnte niemandem Rede und Antwort stehen, wenn in ihrem Kopf ein solches Durcheinander herrschte. Sie wusste nicht, was es mit diesen Träumen, Visionen oder wie immer man es nennen mochte, auf sich hatte, aber sie spürte instinktiv, dass sie an der Grotte Antworten finden würde. Sie drehte den Kopf und wäre vor Begeisterung fast aus dem Fenster gefallen, als sie die Umrisse der Ruine hinter den Wipfeln eines kleinen Wäldchens entdeckte. Sie schaute hinunter. Bei dem Wohnsitz handelte es sich offenbar um ein altes Jagdschlösschen. Elizas Zimmer befand sich im zweiten Stock. Sie blickte direkt auf den Innenhof. Das Gebäude bildete ein großes U. Die offene Seite markierte etwas Rasen, der in das angrenzende Wäldchen überging. Der Hof war menschenleer, aber ein solch großes Gebäude beherbergte sicherlich mehr Personen als nur Naruka, Viktor und vielleicht noch den blonden Mann namens Darius. Eliza schloss das Fenster und öffnete vorsichtig die einzige Tür des Raumes. Sie führte auf einen mit kostbaren Teppichen ausgelegten Flur. An den Wänden hingen ebenso teuer wirkende Wandbehänge, die allerdings keine Muster, sondern Jagdszenen oder Wappen zeigten. Auf jedem war entweder als Gegner oder als stilisiertes Tier ein Drache abgebildet. Eliza dachte unwillkürlich an das Brüllen, das sie in der Grotte gehört hatte. Sie schauderte und beeilte sich, aus dem Zimmer zu schlüpfen und so schnell wie möglich den Flur hinunterzugehen. An dessen Ende befand sich eine Treppe. Sie betete im Stillen, dass sie zum Haupttor führte, und hatte Glück. Am Fuß der Treppe fand sie sich in einer Eingangshalle wieder. Auch hier wiederholten sich die Drachen, diesmal als nachgemalte Figuren auf dem weißgekalkten Verputz. Eliza nahm sich vor, diese Bilder später genauer zu betrachten. Jetzt drängte die Zeit. Mit einem Ächzen ließ sich die Haupttür aufschieben. Vorsichtig lugte Eliza durch den Spalt. Der Innenhof war noch immer leer. Als sie über den knirschenden Kies schlich, erwartete sie, dass jemand aus Neugier aus dem Fenster sehen würde, aber keine Menschenseele zeigte sich. Eliza schob es auf ihr Glück und begann zu rennen, sobald ihre Füße den weichen Boden des Waldes betraten. Ihr Zusammenbruch in der Grotte hatte sie keine Kraft gekostet, im Gegenteil. Sie fühlte sich frisch wie nie zuvor. Und auch der Lauf zwischen den mächtigen Nadelbäumen kam ihr nicht anstrengender vor als ihr Joggingpensum. Die Sonne schien und warf eigentümliche Schatten auf den mit abgefallenen Nadeln bedeckten Boden. Der Geruch von Harz, frisch geschlagenem Holz und Feuchtigkeit stieg ihr in die Nase. Manchmal stieß sie sich spielerisch mit der Hand an einem der Bäume ab und genoss das Gefühl der rauen Rinde unter ihrer Handfläche. Viel zu früh, wie es ihr schien, wandelte sich der Waldboden zu hartem Gestein, und sie fand sich hinter der Burgruine wieder. Eliza kletterte auf einen herabgefallenen Felsbrocken. Oben angekommen ragte der Berg zu ihrer Linken auf, rechts erhob sich das nahegelegene Dorf, in dem sich Elizas und Narukas Sachen befanden. Das Jagdschlösschen befand sich in ihrem Rücken. Die Burgruine, das Dorf und das Schlösschen bildeten ein unsichtbares Dreieck. Irgendetwas in Eliza regte sich bei dem Gedanken, aber sie konnte es nicht fassen. Sie strich ihre Locken zurück und kletterte auf der anderen Seite des Felsbrockens hinunter. Diesmal nahm sie direkt am Eingang eine McLeod und durchquerte die Grotte bis zu der freigelegten Höhle. Nach der warmen Luft des Waldes und den milden Sonnenstrahlen brannte sich die Kälte im Inneren des Berges förmlich in ihre Haut, aber Eliza biss die Zähne zusammen. Fast hatte sie erwartet, wieder dieses Brüllen zu hören oder diese Visionen zu sehen, aber nichts geschah. Der Raum blieb ein Raum, der Ausdruck passte. Als Eliza näher in eine der Ecken trat, bemerkte sie rudimentäre Spuren von Werkzeugen. Diese Wände waren nicht natürlich entstanden. Jemand hatte diese Höhle künstlich erschaffen. Sie leuchtete mit der Stabtaschenlampe in die Höhe, um zu sehen, wie weit die mysteriösen Baumeister gekommen waren. Eliza schluckte, als sich das Licht der Lampe im Dunkel verlor. Auch wenn der Raum nicht größer sein konnte als vielleicht 15 oder 20 Quadratmeter, schien seine Höhe grenzenlos. Eliza drehte sich im Kreis. Ihr Augenmerk fiel auf 3 tiefe Furchen. Sie trat näher. Etwa 3 Meter über ihrem Kopf hatte etwas oder jemand das Gestein zerrissen und 3 lange, ausgezackte Furchen hinterlassen. Die Spuren wirkten, als stammten sie von Tierklauen. Aber welches Tier konnte derartig tief in Stein schneiden und das in solcher Höhe? Eliza schauderte und wich zurück, bis sie mit dem Rücken an die Wand stieß. Die Berührung brannte wie Feuer. Eliza wirbelte herum. Die Taschenlampe folgte automatisch ihrer Bewegung. Das kreisrunde Licht fiel auf kalten, bemalten Stein. Sie trat näher und kniff die Augen zusammen. Wie beim ersten Mal schienen die Linien zu Mustern zu finden, die sich ebenso schnell wieder verschoben. Diesmal fixierte sie einen bestimmten Punkt auf dem Felsen und langsam klarten die Linien vor ihren Augen auf. Eliza erkannte auf dem Stein 3 Gestalten. Sie waren sehr grob gezeichnet. Der Künstler hatte sich auf die rudimentärsten Darstellungen konzentriert, aber sie reichten, um die Figuren erstaunlich ausdrucksstark zu gestalten. Es handelte sich um eine Frau und 2 Männer. Die Frau stand in der Mitte, die Männer flankierten sie. Das Bild war bunt bemalt, vor allem das leuchtende Rot auf den gezückten Schwertern beider Männer wirkte, als wäre es gerade erst aufgetragen worden. Im Schein der Lampe schien es sogar noch feucht zu glänzen. Eliza trat näher. Sie musste sich vergewissern, dass die Farbe nicht wirklich neu war, dass sie sich irrte. Fast ehrfürchtig streckte sie die Hand aus und berührte den kalten Fels. Etwas geschah. Die Welt schien sich zu verschieben. Eliza kniff die Augen zusammen, konzentrierte sich. Sie wollte nicht noch einmal zusammenbrechen oder diese Bilder sehen, aber als sie die Augen wieder öffnete, war es bereits zu spät. Sie befand sich nicht mehr in der Grotte. Wieder einmal hatte sich die Welt um sie herum verändert. Eliza schluckte und kämpfte das Bedürfnis nieder, schreien zu wollen. Wurde sie verrückt? »Komm, er wartet«, raunte jemand warm an ihrem Ohr. Eliza zuckte zusammen und wich einen hastigen Schritt zur Seite. Ihre Beine verfingen sich in einem langen seidenen Rock. Irritiert blickte sie an sich hinunter. Sie trug ein zartes Kleid, spürte, dass ihre Haare hochgesteckt waren und eine kühle Windböe aus einem nahen Fenster über ihr tiefes Dekolleté strich. Augenblicklich richteten sich ihre Brustwarzen unter dem dünnen Stoff auf. Eliza erschauderte. Fahrig machte sie sich ein Bild von ihrer Umgebung. Sie befand sich anscheinend in der Burgruine neben der Grotte. Hinter dem glaslosen Fenster beleuchtete der Mond den Berg. Die Ruine war keine Ruine mehr. Fackeln steckten in Halterungen an der Wand, und wo man in dem verfallenen Gemäuer in den Himmel schauen konnte, wenn man nur leicht den Kopf hob, stieß der Blick auf massive Decken und Mauern. Warme Hände strichen über ihren Nacken, und ebenso warme Lippen folgten, um die Haut zu küssen. »Geht es dir gut?« Eliza wandte sich um und traf den Blick eines Mannes. Er war knapp einen halben Kopf größer als sie und sein Haar hatte die Farbe von reifen Haselnüssen. Seine Augen waren ebenso dunkel, nur leicht tanzten silberfarbene Sprenkel darin. Seine scharfkantige Nase fing diesen weichen Eindruck ab. Sein Lächeln war verführerisch, aber auch nicht ungefährlich. Etwas daran bereitete ihr eine Gänsehaut. Sein nackter Arm legte sich um ihre Schultern und führte sie den Gang entlang zu einer 2-flügeligen Tür aus massivem Holz, geschmückt mit schmiedeeisernen Drachen. Der Mann schob die Tür auf und offenbarte den Raum dahinter. Er war nicht sehr groß. Hunderte von Kerzen auf jedem vorstellbaren Sims spendeten Licht und Wärme. Ein Bett in der Mitte des Raums füllte diesen nahezu aus. Überspannt von einem Baldachin aus rotem Samt, getragen von 4 gedrechselten Holzpfosten. Auf dem Bett lagen Decken und Pelze und dazwischen ein Mann. Eliza biss sich auf die Unterlippe, als sie ihn erkannte. Wieder war es Dracul. Und sie fragte sich, wieso sich diese seltsamen Visionen immer um ihn drehten. Er wirkte anders als im Jagdschloss. Sein Haar stand wirr vom Kopf ab und er trug nicht mehr als eine wild aussehende, geschnürte Hose aus dunklem Leder. Er blickte auf, als er Eliza und den brünetten Mann bemerkte und lächelte.
»Hast du meine Braut gefunden, Vlad?« fragte er,
und der Mann hinter Eliza lachte leise. Wieder spürte sie seine Lippen und diese winzige Berührung reizte jeden Nerv in ihrem Körper. Eliza schluckte, um nicht aufzuseufzen.
»Noch ist es nicht deine Braut, Bruder«, erwiderte Vlad. »Noch ist es an dir, dich zu entscheiden, meine Schöne«,
flüsterte er so leise und nah an ihrem Ohr, dass Eliza abermals schauderte. »Was geht dir vor?« wollte sie fragen, aber als sie die Worte aussprach, hörte sie sich sagen, »Und noch habe ich meine Wahl nicht getroffen, schöner Drachensohn.« Eliza stockte. Sie kam nicht dazu, weiter darüber nachzudenken, denn Vlads Arm schlang sich um ihre Taille und der Mann biss in ihren bloßen Hals. Nicht sehr fest und nicht sehr tief, aber es war unerwartet und Eliza schrie auf. Deutlich spürte sie, wie ihr Schrei ihn erregte. Seine Erektion presste sich an ihren Po und rieb sich daran. Wie schon in ihrer ersten Version kam die Lust. Plötzlich, übermächtig. Diesmal keuchte Eliza, was Vlad als Zeichen nahm, tiefer zu gehen. Seine flach ausgestreckte große Hand wanderte über ihren Bauch und schien eine Spur durch den Stoff hindurchzubrennen. Sie stoppte erst, als sie über Elizas Venushügel lag. Außer dem Kleid trug sie nichts, und ihr kam es fast vor, als würde sie nicht einmal der Stoff voneinander trennen.
»Hilft dir das vielleicht bei deiner Entscheidung?« raunte Vlad und krümmte die Finger, schob sie zwischen ihre Schenkel.
»Nein«, hauchte sie und bog ihre Hüften einen Augenblick seinen Fingern entgegen, ehe sie sich mit einem Ruck losmachte. Mit einem herausfordernden Lächeln ging sie zum Bett. Viktor hatte sie beide bisher stumm beobachtet. Auch jetzt folgten seine Augen jeder ihrer Bewegungen. Eliza genoss seine Aufmerksamkeit und begegnete seinem Blick unerschrocken. Geschmeidig glitt sie auf die Bettkante und spürte die weichen Stoffe und Pelze über ihre Hände gleiten. Ein aufreizendes Gefühl. Sie fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen und kroch auf allen Vieren weiter auf das Bett. Das Kleid störte sie. Kurzerhand streifte sie es ab und ließ es neben das Bett fallen, setzte nackt ihren Kriechgang fort. Neben Viktors Blicken spürte sie auch Vlads auf sich, und das Gefühl berauschte sie. Eliza stoppte, als sie über Viktors Hüften kniete. Sie senkte den Kopf, näherte sich seinen leicht geöffneten Lippen, passierte sie und verharrte erst an seinem Hals. Seine Haut strömte an dieser Stelle einen seltsamen, aber ungemein anziehenden Duft aus, erdig. Ursprünglich, wie ein dichter Wald nach einem schweren Regenguss. Eliza ließ sich davon gefangen nehmen. Die Augen geschlossen atmete sie tief ein. Ihre Lippen öffneten sich und mit der Zungenspitze ertastete sie die Beschaffenheit seiner Haut. Viktor knurrte leise. Eliza küsste seinen Hals und glitt langsam tiefer. In ihrem Inneren wusste sie, dass es richtig war, hier zu sein, dass es richtig war, bei Viktor zu sein, ihn zu berühren und zu küssen. Aber dieses Wissen kam nicht von ihr. Sie schob die störenden Gedanken beiseite und küsste Viktors Brust. Sie war glatt wie bei einem Kind, aber der breite Brustkorb und die Muskeln hatten nichts Kindliches an sich. Sie gehörten zu einem Mann, der mit Bestimmtheit ihr Gesicht zwischen seine Hände nahm und es anhob. Seine goldgesprenkelten Augen musterten sie, ehe er sie höher zog und sich den Kuss nahm, den sie ihm bisher verweigert hatte. Er zog sie ganz auf sich, und sie stöhnte in seinen Mund, als ihre Brüste sich gegen seine Brust pressten. Er behielt sie bei sich und erkundete ihren Mund mit einer Gier, die sie überraschte. Er hatte so beherrscht gewirkt, aber aus seinem Kuss sprachen Hunger und die gleiche Sehnsucht, die sie in ihrer ersten Vision gespürt hatte. Seine Hände wanderten über ihren Rücken, lösten ungeduldig die Haarnadel aus ihrer Frisur, und die Locken ergossen sich über ihre Schultern und seine Hände. Viktor hielt kurz inne, um sie zu betrachten, zog sie dann wieder in seinen Kuss und ließ seine Hände noch tiefer gleiten, bis sie ihren herausgestreckten Po packten. Eliza seufzte tief, Viktors Geste presste ihren geöffneten Schoß weit auf die harte Ausbuchtung zwischen seinen Beinen, und allein das Gefühl des erhitzten Lieders auf ihren Schamlippen ließ sie nass werden. Sie klammerte sich an seine Schultern und bewegte ihre Hüften in kreisenden Bewegungen. Zufrieden hörte sie Viktor stöhnen. Seine Hände packten fester zu, aber plötzlich war da noch ein Händepaar. Es berührte ihre dichten Locken, die Schultern, und fuhr spielerisch neckend über ihren Anus. Eliza schluckte und blinzelte über die Schulter. Vlad stand hinter ihr, ein Knie auf den Bettrand abgestützt. Er lächelte. Kleine Grübchen erschienen auf seinen Wangen. Seine Kleidung, eine einfache Leinenhose und ein ebenso schlichtes Leinenhemd, hatte er ausgezogen. Der warme Schein der Kerzenflammen offenbarte seine steil zwischen seinen Beinen hervorragende Erektion. Ihr stockte der Atem bei diesem Anblick. Sie machte Anstalten, sich aufzurichten, aber Viktors Finger, der sich unbemerkt zwischen sie geschoben hatte, strich spielerisch über ihren Kitzler. Eliza japste überrascht und sackte halb auf ihm zusammen. Über Viktors sinnig geschwungene Lippen huschte ein Lächeln, das aber nicht lange blieb. Eliza wand sich auf ihm, als seine Finger sich tiefer schoben, immer wieder über ihre Perle und zwischen die feuchten Schamlippen glitten. Sie presste ihre Stirn an seine Schulter, wurde aber mit einem Ruck wieder nach oben gezogen. Vlad hatte ihre Brüste umfasst und drückte ihren Rücken gegen seinen Oberkörper. »Du solltest mich nicht ganz vergessen, schöne Braut«, sagte er mit rauer Stimme, und seine Hände umschmeichelten ihre Brüste, glitten immer wieder über die aufgerichteten Brustwarzen. »Wie könnte ich das?« lächelte sie zittrig und tastete hinter sich, bis sie seine Hoden ebenso herausfordernd berührte wie er ihre Brüste. Sein ungläubiges Keuchen entlockte ihr ein Grinsen, und sie kraulte über die prallen Kugeln höher zu seinem aufragenden Schaft, der sich ihr in den Rücken bohrte. Ihr Griff wandelte sich von zärtlich zu herausfordernd, und wie als Antwort faßte auch er fester zu. Viktor streichelte noch immer ihren Schoß, und Eliza wand sich zwischen den Männern. Ihre Lust stieg an. Doch anscheinend war es Vlad zu viel. Er zog sie von Viktor weg und drückte sie auf den Rücken. Sie bäumte sich auf. Etwas in ihr genoss diese fordernde Art. Gleichzeitig wollte sie sich nicht einfach nehmen lassen, wie eine billige Straßenhure. Außerdem war es zu aufregend, sich von zwei Männern streicheln und berühren zu lassen. Daher wehrte sie sich stärker, als Vlad ihre Beine spreizte. Viktors Finger strichen über ihre Hüften und die Decken raschelten, als er sich an ihre Seite schob. »Sei nicht wütend, Ragli«, murmelte er und schien seinen Bruder zu ignorieren, der für den Moment innehielt und augenscheinlich versuchte zu verstehen, was Viktor ihr zuflüsterte. Aber der Rumäne sprach zu leise. »Was er dir versprach, wirst du bekommen«, fuhr Viktor an ihrem Ohr fort. Seine Lippen küssten dabei immer wieder die weiche Haut hinter dem Ohrläppchen, und seine Hand dirigierte sie leise, aber bestimmt, auf die Seite, bis ihre nackte Kehrseite vor ihm lag. Ohne dass sie leise wusste, wie, hatte er sich seiner ledernen Hose entledigt, und seine Erektion schob sich zwischen ihren Schenkel. Eliza seufzte auf, er rieb sich hart an ihrer Scham. Unablässig strichen seine Hände über ihren Körper. »Viktor«, entschlüpfte es ihr, und unter die Lust mischte sich etwas anderes. Eliza legte ihre Hand auf seine und presste die Schenkel zusammen, um seinem Reiben etwas Widerstand zu leisten. »Nein, Mircea«, erwiderte er und zog sich ein wenig zurück. Sein Glied rutschte zwischen ihren Schenkeln hervor, fand aber sofort einen neuen, aufregenden Platz, als es sich zwischen ihre Pobacken schob. Viktors oder Mircias Finger nahmen dafür wieder ihre Stelle zwischen ihren Beinen ein und befeuchteten sie dort. Eliza entfuhr ein Keuchen.
»Siehst du«, lächelte er und küsste flüchtig ihre Schulter, »so entspannst du dich wieder.«
Eliza nickte und wandte ihm ihr Gesicht zu. Mircias Lippen waren so nah und sie wollte seinen Mund. Er schien ihr Verlangen zu spüren und kam näher, um ihr zu schenken, wonach sie begehrte. Ihre Aufmerksamkeit war derart von Mircea angezogen, dass sie Vlads Eindringen erst bemerkte, als er schon fast in ihr war. Sie drängte sich gegen Mircea, der sie festhielt und ihr Bein anhob, damit sein Bruder sich leichter in ihr versenken konnte. Eliza spürte Vlad in sich und wand sich in süßer Qual. Er war groß, hart und unnatürlich heiß. So etwas hatte sie bisher nicht verspürt, und sie war sicher, so etwas auch nie wieder zu spüren, als sie eines Besseren belehrt wurde. Viktor hatte mit ihrer Nässe seine Erektion eingeschmiert und drängte sich nun, Zentimeter für Zentimeter, in ihren Anus. Auch sein Glied war hart und schien aus reiner Glut zu bestehen. Eliza war eingekeilt zwischen den beiden Männern, die begannen, in sie zu stoßen. So unterschiedlich sie waren, so unterschiedlich war ihr Rhythmus. Vlad schien sie plündern zu wollen, seine Stöße nahmen ihr fast den Atem. Er schlief nicht mit ihr, er fickte sie regelrecht. Mircea hingegen bewegte sich kaum. Er bot ihr Rückhalt, so daß sie Vlad standhalten konnte. Auf eigentümliche Weise erregte sie diese stumme Stütze mehr als Vlads wilde Stöße. Beides zu spüren, war jedoch eine ganz besondere Spielart, und Eliza ließ sich vollkommen darin gehen, bewegte sich, so gut es ging, beiden Männern entgegen. Egal, wohin sie sich wand, immer drang einer der Brüder tiefer in sie. Sie hatte ihr Bein über Vlads Hüfte gelegt und krallte sich in seinen Po, während Mircea ihre Brüste streichelte und sie immer wieder in die Nippel kniff. Die Hitze beider Glieder steigerte sich zu einem Feuer in ihr. Sie schrie, stöhnte, flehte und wand sich. Die Brüder nahmen sie immer gieriger und härter, es wurde zu viel. Eliza griff mit einer Hand in Vlads Haar, mit der anderen zog sie abermals Mirceas Kopf zu sich und küßte ihn. Der Kuss währte nicht lange. Ihr Orgasmus packte sie und schüttelte ihren Körper wie im Fieber. Sie riss den Mund auf und schrie ihre Lust hinaus. Vier starke Arme stützten sie, als ihr Körper sie im Stich ließ und ihre Kraft versiegte. Eliza blinzelte. Ihre Knie drohten unter ihr nachzugeben, und das war etwas, um das sie sich wirklich Sorgen machen musste, denn sie lag nicht in einem weichen Bett mit zwei atemberaubenden Männern, dass ihr allein bei dem Gedanken daran ganz flau wurde. Sie stand wieder in dem klammen Raum in der Grotte und glotzte noch immer das Bild der beiden Männer und der Frau zwischen ihnen an. Was war das gewesen? Vielleicht hatte man früher Halluzinogene in die Farben gemischt und diese hatten die intensiven Träume oder Visionen ausgelöst. Aber warum wurde sie als einzige davon befallen? Eliza schluckte und merkte erst jetzt, wie trocken ihre Kehle war. Sie rieb sich über den Nacken und stutzte. Vorsichtig strich sie mit den Fingerspitzen über ihren Hals. Ganz leicht zeichneten sich noch die geschwollenen Abdrücke von Vlads Biss ab.